Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Afrosozi & Friends. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, eine Freundin, die mich schon lange in meiner sozialdemokratischen Bildung begleitet. Aus Offenbach, die Integrationspreisträgerin und Gründerin der Initiative 069 Against Racism. Magst du dich mal vorstellen?
Ja, gerne. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Ich bin die Hiba. Ich bin 21 geworden.
Mein Glückwunsch, nachträglich.
Dankeschön. Du hast ja schon vieles gesagt. Ich komme aus Offenbach. Ich studiere momentan Philosophie und Geschichte auf Lehramt in Mainz und wurde auch vor ein paar Monaten zur JUSO-Vorsitzenden in Offenbach gewählt.
Da habt ihr wirklich eine wunderbare Person gewählt. Ich freue mich darauf, weiter mit dir zusammenzuarbeiten.
Ich mich auch, mega.
Sag mal, die Initiative 069 Against Racism, wieso ist die jetzt entstanden? Was genau war da der Beweggrund dahinter?
Also es ist 069 versus Racism. Alles gut. Wir haben das extra so gewählt, weil 069 steht für Offenbach. Also FrankfurterInnen hier bitte nicht haten jetzt.
An die DarmstädterInnen genauso bitte.
Genau, und also dieses Versus Racism, ne, also es ist halt immer ein fortlaufender Kampf gegen den Rassismus, leider. Und das sollte einfach auch symbolisieren, dass Rassismus bei uns keine Chance hat. Und dass wir den Rassismus gemeinsam besiegen werden, daran arbeiten wir. Das Ganze ist entstanden durch die Black Lives Matter-Bewegung, durch den Mord an George Floyd im Mai war das und genau.
Ja, Black Lives Matter gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Das ist auch etwas, was, ja, also ich brauche es ja gar nicht verschweigen, mich betrifft das schon lange. Du wirst es auch erfahren haben, es gibt viele Punkte, an denen man mal irgendwie die schönen Sätze hört, dein Haar sieht so toll aus, darf ich das mal anfassen? Oder, ja. Mann, du sprichst so gut Deutsch. Oder wenn ich so schön braun wäre. Ja, Rassismus ist ja auch etwas, was intersektionell stattfindet. Und du wirst da ja sicher auch deine Erfahrung haben, wo du als Frau, sowohl als auch als dunkelhäutige Person, dementsprechend mal, dumme Sprüche oder Sonstiges gehört hast.
Ja.
Magst du davon vielleicht auch was teilen?
Ja, gern. Also es ist mit der Intersektionalität wirklich sehr krass, also dass ich eben von verschiedenen Formen von Diskriminierung betroffen bin, was ja natürlich auch viel mit einem selbst macht. Ne? Also der Rassismus, den ich auf der einen Seite erlebe, wenn Menschen mir irgendwie sagen, geh zurück da, wo du herkommst, oder dieser Hass, den du immer wieder zu spüren bekommst, oder halt eben auch dieser positive Rassismus, ne? Wie du es angesprochen hast. Oh, du sprichst ja aber sehr gut Deutsch. Oder für eine Pakistanerin bist du aber super hübsch, ne? Also halt solche Dinge. Also es ist immer ganz furchtbar und dann zu gucken, okay, wie reagiere ich drauf, ne? Und dann noch dieser Sexismus, der dazukommt, Menschen, die dann dich als Frau objektivieren, abwerten, also gerade wenn man im politischen Kontext dann sehr aktiv ist, was ich mir da auch teilweise anhören muss, gerade auch über Social Media mittlerweile, also das ist schon sehr heftig. Aber auf der anderen Seite ist es für mich auch immer so, gerade deshalb, weil Menschen mich so haten, mache ich weiter. Ne? Also gerade deshalb werde ich nicht aufgeben oder mich entmutigen lassen, weil auch kommende Generationen, auch andere junge Frauen, denen es so ähnlich geht wie mir, die brauchen auch jemanden, wo sie sehen können, okay, so diese Person hat es geschafft, also kann ich es auch schaffen. Ich muss immer weiter mich selbst glauben.
Du hast da ein paar Punkte genannt, auf die ich definitiv eingehen will. Also erstmal ja, du hast absolut recht, die Menschen brauchen solche Vorbilder. Das ist ja auch ein Grund unter anderem für meine Kandidatur in der Stadtverordnetenversammlung und auch für meine Kandidatur für den Deutschen Bundestag.
Yay!
und auf der anderen Seite dieses, ich fand es interessant, wie du das umgedeutet hast, dass es positiver Rassismus ist, wenn die sagen, du sprichst gut Deutsch. Ich persönlich habe das immer als sehr negativ empfunden, weil man mir abspricht, etwas zu können, aufgrund meiner Hautfarbe. Und das ist für mich etwas, das ist das Negativste. Also positiven Rassismus, beziehungsweise ja, doch das Positive daran ist bei mir gewesen immer, wenn sie gesagt haben, ja, du bist schwarz, du kannst singen, du kannst tanzen, du kannst rappen, du kannst was weiß ich was alles, du kannst irgendwie alles, aber für mich war das immer das Gefühl dann, du kannst alles, aber nichts richtig. Und deswegen, das hat so viele verschiedene Facetten, über die Menschen auch manchmal gar nicht nachdenken und wo ich mir auch wünsche, dass ich durch eben so viel Öffentlichkeit, die ich jetzt bekomme, dann auch nochmal ein paar Augen öffnen kann. Also worüber ich auch viel gesprochen habe mit Menschen, ist zum Beispiel Hairstyles, wie zum Beispiel Cornrows oder so Dreads. Und da ist das Ding, das sehen ja auch ganz viele ganz unterschiedlich. Es ist Kultur und ich mag es, wenn Kulturen sich irgendwie so ein bisschen angleichen. Wenn man dann also sagt, wir haben eine ähnliche Wertebasis und deswegen können wir miteinander gut leben und wir übernehmen halt Sachen voneinander. Und ich kann aber auch verstehen, wenn Menschen sagen, hey, das ist ein Ding von uns und wir wollen nicht, dass ihr uns das klaut. Das ist alles so facettenreich.
Ja, absolut. Also man kann viel drüber sprechen, ne? Also man kann viel dazu sagen. Ich finde es am allerwichtigsten, dass in erster Linie ein Bewusstsein geschaffen wird, ne? Also selbst für Menschen, die dann Cornrows oder Dreads tragen, die dann sagen, also ne, die dann eben zum Beispiel weiß sind und die dann sagen, okay, ich kenne mich damit aus zumindest. Ich weiß, was die Geschichte dahinter ist. Für mich ist es nicht einfach nur ein Modetrend, sondern für mich ist es auch, hat es auch was mit Geschichte zu tun. Es ist ein Bewusstsein dahinter. Dann finde ich, kann man noch mal auf einer anderen Ebene drüber diskutieren, als mit Leuten, die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind und auch kulturellen Diebstahl dann irgendwie direkt abweisen, nicht verstehen wollen. Also es ist ja wirklich alles eine Sache von Verständnis und Bewusstsein. Und wenn wir geschafft haben, darüber zu diskutieren und das noch mal präsenter zu machen und da in den ordentlichen Diskurs zu gehen, dann finde ich, sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter.
Ja, da schließt gleich eine Frage an bei 069 versus Racism am besten. Es ist ja relativ frisch. Wie viele Menschen habt ihr da, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben? Und wie viele Menschen sind da wirklich aktiv, die das eben nicht haben, die aber dennoch die Thematiken irgendwie nachfühlen können? Also, wie schafft ihr dieses Bewusstsein bei eben der Mehrheit dieses Landes, die nun mal weiß und etc. ist? Also, ich will nicht weiter fragen.
Also bei 069 vs. Racism konzentrieren wir uns erstmal auf die lokale Ebene, also erstmal auf Offenbach, weil mir persönlich war das auch ein wichtiges Anliegen. Natürlich wollen wir im Großen und Ganzen was erreichen, aber das kann man auch nur Step by Step schaffen. Und deshalb setzen wir erstmal bei uns an und überlegen uns, okay, wo liegen in Offenbach Probleme und wie können wir daran arbeiten? Und bei uns haben wir erstmal junge Offenbacherinnen und Offenbacher dabei, die alle tatsächlich einen Migrationshintergrund haben. Auch sichtbar schon Erfahrungen gemacht haben mit Rassismus. Und also wir sagen auch mal, jeder andere ist auch herzlich willkommen, also auch wenn jemand keine Erfahrung mit Rassismus gemacht hat, weil wir können diesen Kampf nur gemeinsam beschreiten. Wir können nur gemeinsam eben was schaffen. Also auf der einen Seite muss ein Bewusstsein geschaffen werden, auf der anderen Seite muss halt mehr über Erfahrungen zum Beispiel gesprochen werden. Von daher beruht das auf sehr viel Gegenseitigkeit. Und wir haben es eben so gemacht, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir werden Demos veranstalten, also Kundgebungen, damit die Thematik weiterhin sichtbar bleibt in der Gesellschaft, ne? Also damit Leute nicht vergessen, oh ja, da war jetzt mal irgendwas mit einem Afroamerikaner in den USA und da haben mal 10.000 Menschen am Römer demonstriert und das war schon. Also es nimmt ja jetzt auch leider ab. Aber genau deshalb wollen wir auch dafür sorgen, dass es weiter präsent bleibt. Aber es reicht halt nicht, einfach nur zu demonstrieren. Also wir müssen auch politischen Einfluss nehmen. Also wie du das zum Beispiel machst durch deine Bundestagskandidatur. Da kannst du politisch sehr viel bewirken. Also allein schon durch die Repräsentation, die du dann schaffst, die andere vielleicht nicht so schaffen können, ne? Und auf der anderen Seite fordern wir eben auch explizite Sachen. Also zum Beispiel mehr Kolonialismus in Schulen, also natürlich nicht so.
Ja, sehr schön
Okay, das
ausgedrückt.
ist, war jetzt ein
Cool.
bisschen missverständlich formuliert.
Die Schulen in die Schülerinnen an die Ketten.
Ja, das hoffentlich nicht. Also natürlich in die Lehrpläne, mehr
Ja.
Kolonialismus in die Lehrpläne, mehr Bewusstsein darüber, weil ich habe zum Beispiel ziemlich wenig darüber gelernt, vielleicht ein, zwei Stunden mal darüber gesprochen. Oder auch andere Sachen eben, damit man aktiv daran arbeiten kann, diese Gesellschaft frei von Rassismus zu machen.
Wieder ein paar schöne Punkte, auf die ich eingehen will. Also kurz eine
Sehr
Erfahrung,
gern.
die ich auch teile in der Schule. In der Schule wollte ich damals ein Referat über Dr. King halten und über seinen Lebensweg und was er geschaffen hat. Und das wurde dann von meiner Lehrerin mit den Worten abgelehnt, das steht nicht bei uns im Lehrplan. Also ich wüsste nicht, wann ich es einbauen soll und das Thema müssen wir doch nicht behandeln. So, das hat mich enorm geprägt. Ich habe mir dann einen Haufen Bücher dazu durchgelesen, wie er so agiert hat und was das für ein Mann war. Fand es aber irgendwie immer schwierig dann mit anderen darüber auf Augenhöhe diskutieren zu können. Und das ist genau das, was du sagst mit dem Bewusstsein oder der Repräsentation. Du hast ja erwähnt, dass du Lehramt studierst. Und von daher schaffst du das ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene dann. Also.
Genau. Also gerade im Lehramt, das ist total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe tatsächlich vor kurzem einen rassistischen Vorfall in einer WhatsApp-Gruppe erlebt mit meinen Kommilitonen. Ich studiere auch Philosophie. Und da war es tatsächlich so,
Die dass, Philosophen.
Ja, die Philosophen sind große Schwätzer. ja, das hat man auch in der Diskussion sehr stark gemerkt. Also es war halt so, dass jemand ein Bild in diese Gruppe geschickt hat, beziehungsweise ein Meme, was unter aller Sau war. Also das ging gar nicht. Das war sowas von rassistisch. Ich möchte gar nicht thematisieren, was da drauf zu sehen war. Aber es war einfach sehr stark abwertend. Und diese Person ist auch direkt danach aus der Gruppe ausgetreten. Und von den anderen kam halt sowas wie Autsch, asozial und so, ne? Also solche Reaktionen mit einem Wort. Ich habe das ersten Tag später in der Gruppe gesehen, weil ich habe die schon lange auf stumm geschaltet. Ist immer viel los da drin. Und dann habe ich das gesehen und habe dann wirklich mal gesagt, ey, das geht ja mal gar nicht. Das ist total rassistisch. Und ne, dass diese Person, die das reingeschickt hat, das auch mal reflektieren soll. Dass Menschen sich jeden Tag damit auseinandersetzen müssen. So, dann wurde ich darauf hingewiesen, die Person ist gar nicht mehr in der Gruppe. Ich habe die Person privat angeschrieben, habe ihr das gesagt, was ich daraufhin empfinde. Ich kenne die nicht mal, ne? Also wir hatten ja Online-Semester die ganze Zeit lang. Ja, und also das hat gar nichts gebracht. Und dann, was ich aber noch erschreckender fand, war, wie in der Gruppe von anderen Kommilitonen dann versucht wurde, das zu verharmlosen. Ach komm, das ist doch nur schwarzer Humor und das ist doch nicht so schlimm. Jeder kann ja wohl hier seinen Humor teilen und man muss ja auch nicht alles immer so ernst nehmen. Da habe ich mir auch nur gedacht, also das sind dann Menschen, die selber wahrscheinlich keinen Rassismus erfahren, die dem aus dem Weg gehen können, aber Menschen wie ich, die dem nicht aus dem Weg gehen können, die tagtäglich damit konfrontiert sind, ja. Also für mich ist sowas auch ein triggernder Moment, aber das verstehen die nicht. Und das sind zukünftige Lehrerinnen und Lehrer teilweise. Und da war ich wirklich sehr schockiert und ich will da auch Konsequenzen draus ziehen, habe mich an den AStA gewendet und wir gucken da, was man auch machen kann. Aber das zeigt auch nur, dass das Thema stärker in die Lehrerbildung rein muss, ne?
Absolut. Also das kann ich auf so vielen Ebenen unterschreiben. Ich finde zum einen aber auch, dass Menschen teilweise die Rassismuserfahrungen machen, diese so nicht abstempeln, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist, so gewisse Sachen zu sagen.
Genau, ja.
So, zum Beispiel hatte ich vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Menschen, der sich durchaus häufiger mal im Wort vergreift und der hatte dann irgendwann, wir saßen zu dritt zusammen, ein älterer Mensch mit Migrationshintergrund, ich und auch ein etwas jüngerer Mensch und der halt weiß war und wir haben dann gesprochen und der Ältere hatte mir erzählt, dass er meine Vorstellung in der Runde sehr stark fand, weil ich halt gesagt habe, ich bin gebürtig aus Oldenburg, nicht aus Offenbach, sorry, und wohne derzeit in Darmstadt. Und er hatte halt gemeint, ja, das ist so ein starkes Statement, weil du einfach direkt den Leuten die Assoziation nimmst, dass du irgendwo anders herkommst, dass du nicht Deutsch seist. Und der andere hatte dann im Laufe dieses Gesprächs, wo wir darüber gesprochen haben, irgendwann gesagt, ja, also mein Sohn, der hat ja eine Vorliebe für afrikanische Frauen. Woraufhin wir so, okay, pass mal auf, was du gerade sagst. So, ne? Das erzeugt gerade Bilder in unserem Kopf. Dann sagt er so, ja, mein Sohn ist 2 und im Kindergarten und der mag die afrikanischen Erzieherinnen sehr gerne. Der ist total interessiert daran, was die so machen. Und dann haben wir versucht, ihm zu sagen, dass er das anders ausdrücken sollte, weil das Bild, was er uns gezeichnet hat, ein ganz anderes war. Und irgendwann waren wir an dem Punkt angekommen, den Diskussionsverlauf will ich jetzt mal vorwegnehmen, dass der Satz gefallen ist, ihr seid halt irgendwie ein bisschen empfindlich. Und das ist ja der falsche Ansatz. Die Empfindlichkeit von uns herunterzuschrauben ist nicht das Ding, sondern die Empfindlichkeit der anderen zu stärken, wie du schon sagtest. Und man kann ja niemandem seine Emotionen absprechen.
Absolut. Also das ist auch etwas, was mit Bewusstsein zu tun hat. Ich muss auch erstmal lernen, mit meinen eigenen Emotionen umzugehen, weil natürlich für mich ist diese Debatte auch sehr emotional, weil es betrifft mich jeden Tag, ne? Also es gehört zu meinem Alltag. Und ich bin ja nicht erst seit paar Monaten in dem Kontext aktiv, sondern auch schon seit Jahren, auch für Geflüchtete zum Beispiel, viel im Einsatz. Und da muss ich, wie gesagt, auch lernen, okay, bei einigen Leuten, da musst du dann vielleicht doch eher mit Argumenten als mit Emotionen ran, also auch wenn es manchmal schwerfällt. Aber ich habe gelernt, das so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, ne? Aber was dann auch total schwierig ist, wenn andere Leute wirklich diesen Satz sagen, also auch wenn du es versuchst, wirklich so verständlich wie möglich zu erklären, ja, da kannst du deine Emotionen halt nicht ganz rauslassen. Das dann heißt, übertreib doch nicht, du bist viel zu empfindlich, dies, das, ne. Das fällt Leuten leicht, die nicht tagtäglich damit konfrontiert sind. Und da würde ich mir halt auch einfach wünschen, dass Menschen, die das nicht erfahren, aufhören zu sagen, ja, du bist so, sondern endlich mal anfangen zu sagen, okay, ich bin vielleicht auch ein Teil des Problems durch das, was ich sage und durch das, was ich auch so nach außen gebe, was ich suggeriere. Und das verstehen halt viele Leute nicht. Also es ist schön, wenn du dem aus dem Weg gehen kannst, wenn du nicht permanent damit beschäftigt bist, aber wenn du betroffen bist, dann kannst du dem nicht aus dem Weg gehen.
Ja, das stimmt. Ich finde es schön, dass bei der Person, mit der ich da gesprochen habe, wenigstens ein Umdenken stattfindet und stattgefunden hat.
Schön.
Und dass da jetzt mehr auf Sprache geachtet wird. Das ist aber unglücklicherweise halt nicht der Regelfall, wie du schon sagst. Aber da du es gerade erwähnt hast mit dem Engagement für Geflüchtete, wir haben jetzt ja schon viel besprochen. Ich würde ganz gern so ein bisschen auch über Moria reden und vielleicht auch noch über persönliche Erfahrungen, die du in dem Bereich auch hast, sodass wir da nochmal einen anderen Themenblock beleuchten, um auch das Thema nochmal ein bisschen breiter zu fassen.
Sehr gern. Also es ist ja auch so, dass meine Eltern selbst eine Fluchtgeschichte haben. Sie sind aus Pakistan geflüchtet. Zu dem Zeitpunkt, also es war 1999, meine Mutter war hochschwanger mit mir. Und ich habe noch zwei ältere Brüder, die dann mit auf der Flucht waren. Also es war halt schon eine krasse Zeit, hat sie mir oft erzählt. Da ist sie auch alleine geflüchtet, weil mein Vater ist erst nachgekommen. Und dann bin ich auch in einer Erstaufnahmeeinrichtung auf die Welt gekommen. Das war in Schwedt an der Oder. Also ich bin nicht ursprünglich Offenbarerin, sondern ursprünglich Brandenburgerin.
Eieieiei.
Ja, ganz schlimm, ne? Nee, Spaß. Also,
du Ossi.
Ja, und das war halt auch eine Zeit, die mich natürlich sehr geprägt hat. Also ich war noch sehr jung. Ich habe nicht viel von Problemen mitbekommen. Ne? Also ich habe als Kind einfach, ich habe teilweise gedacht, es wäre normal, dass man so lebt. Also es war halt auch 1999, das heißt, die Welle an Geflüchteten war auch nicht so groß. Ne? Und deshalb hatten wir es noch gut, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu heute zum Beispiel. Wir hatten so eine Zwei-Zimmer-Wohnung mäßig und genau, also da habe ich halt auch viel mitgenommen, es hat mich viel geprägt. Und dann, wo ich älter wurde, hat mir meine Mutter auch viel mehr über die Zeit erzählt und wie uns Menschen geholfen haben. Und es hat mich halt bis heute auch geprägt, weil ich heute auch anderen Menschen helfen will. Und die Situation in Moria, also das ist ja unbeschreiblich schrecklich.
Menschenunwürdig, Punkt.
Ja, absoluter menschlicher Tiefpunkt.
Ja. Da gibt es auch was, was mich extrem nervt, dass da die Debatte darüber geführt wird, wer diesen Brand gelegt hätte. Ja. Und dass man nicht erstmal darüber nachdenkt, den Menschen zu helfen, die da unter diesen Bedingungen leben müssen. Dass man wirklich sich so abkapselt und so kalt wird, dass man, dass teilweise so Sätze fallen wie, ja, wenn da einer den Brand legt, dann ist das ja okay, wenn die da einfach, dann fackeln die ihr Camp halt ab. So, also.
Ja, also das ist unter aller Sau, so zu argumentieren. Also da frage ich mich auch nur, warum wird der Diskurs dahingehend verschoben? Es ist ja nicht erst vor ein paar Monaten so, dass Moria existiert. Es existiert schon seit Jahren. Also nicht nur Moria, auch andere Camps gibt es, die seit Jahren existieren. Und es war nicht der erste Brand dort. Also das war jetzt der verheerendste. Aber dass Neonazis permanent Brände gelegt haben, ja, wo man auch Berichte dazu hatte, also darüber wurde viel zu wenig gesprochen. Aber Hauptsache, mal die Leute selbst verantwortlich machen. Ne? Ja, ich habe den Brand gelegt, also müsst ihr auch mit den Folgen nehmen. Das ist eine Doppelmoral, die ich nicht verstehe. Warum hat niemand sowas zu den Nazis gesagt?
Diese Doppelmoral sehe ich ja in vielen anderen Punkten auch. Also wir müssen nicht darüber reden, dass gewisse Verfassungsorgane auf dem rechten Auge ziemlich blind sind.
Ja.
Aber was mich auch sehr aufgeregt hat in der ganzen Geschichte, besonders 2015 dann, als der erste große Strom an Geflüchteten kam, sage ich mal, dass es aus meiner Sicht komplett verschwitzt worden ist, aus dem linksgerichteten politischen Lager eine positive Konnotation aufzubauen insgesamt. Also man hat alles im Prinzip von der Hoheit der Begrifflichkeiten bei CDU und AfD gelassen. Und wie die AfD mit Menschen umgeht, weiß man ja. Der berühmte Schießbefehl, den die von Storch geäußert hat und so. Also, oder die Rede von der Alice Weidel mit den Messerstechern und den Kopftuchmädchen, das ist alles unmenschlich. Und so, ich persönlich empfinde es bis heute noch als extrem schändlich. Und ich fühle mich damit auch sehr bescheiden. Also, eigentlich eher beschissen, das ist das bessere Wort. Dass es immer noch keine vernünftige Geschichte oder sowas gibt, wie man da mit umgehen will. Also, wenn wir über Fluchtursachen reden, zählt ja auch neben Armut auch das Klima mittlerweile dazu. Und dann hast du in der jetzigen Phase so viele Menschen, die diese krassen rechten Verschwörungstheorien äußern, die von Chips, die Bill Gates in uns injizieren will, hingehen zu Eliten, die Kinder verspeisen und viel, was dazwischen ist. Und das wird ja nur noch schlimmer demnächst. Also ich sehe uns da immer noch auf einem sehr schlechten Weg insgesamt. würde mir wünschen, dass es mehr Initiativen wie die deine gibt. So, ich denke jetzt auch nach, ob es sowas wie ein 6-4 versus Racism geben kann für Darmstadt oder so. Und wie man das machen kann. Aber ich glaube, es ist ein großes Ding, dass man da gemeinsam daran aufbaut, auch in der Sprache viel zu verändern.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man definitiv gemeinsam machen. Genauso wie man auch andere Krisen, also auch das mit Moria, dass man das gemeinsam eben lösen muss. Du hast die letzten 5 Jahre angesprochen, wie sich das entwickelt hat, wie sich die AfD entwickelt hat. Also da schäme ich mich total und frage mich auch, was das eigentlich sollte. Also es hat angefangen mit einer Willkommenskultur. Also so kann man es ja ausdrücken, dass Menschen am Bahnhof standen, die Menschen, die ankamen, wurden begrüßt und es wurde viel geholfen. Das habe ich auch damals gemacht. Und es wurde auch, also man hat versucht, das Narrativ nicht der AfD zu überlassen. Und ich verstehe irgendwie nicht, wie es trotzdem passieren konnte, dass die AfD so zunimmt, so viel an Stärke gewinnt. Und das ist für mich einfach ein Zeichen davon, dass Dinge in Vergessenheit geraten, dass die Menschlichkeit in Vergessenheit gerät und dass auch in Vergessenheit gerät, was wir eigentlich für eine Schuld dran tragen, ne? Also weil wir tragen eine enorme Schuld dran, dass Menschen überhaupt flüchten müssen. Unser Waffenexport und unsere Treibhausemissionen und so weiter, ne? Also die bestärken den Klimawandel und dass wir
Außenwirtschaft.
genau, das sind halt einfach Dinge, die bestärken alles und dann beschweren wir uns darüber, warum Menschen vor unseren Waffen flüchten, warum Menschen vor unserer Ausbeutung flüchten, warum Menschen vor der Armut flüchten, die wir auslösen. Also das, ja, geht mir auch nicht in den Kopf und das werde ich auch nicht verstehen. Und meiner Meinung nach wäre es, also ich habe auch nicht die perfekten Antworten und Lösungen, aber ich verstehe nicht, warum man Menschen, die flüchten, nicht gerecht auf EU-Länder aufteilen kann. Also weil für mich, ich bin absolute Pro-Europäerin, aber wie sich die EU momentan entwickelt, hat sie für mich nicht mehr den Friedensnobelpreis verdient.
Ja, du hast ja gerade Europa schon mal angesprochen. Im europäischen Kontext fällt mir da ganz, ganz stark derzeit der Migrationspakt ein, bei dem es ja im Prinzip, also grob heruntergebrochen, auf drei Sachen ankommt. Zum einen darauf, die Menschen in ihren Herkunftsländern zu halten, zum anderen darauf, die Grenzen noch stärker abzuschotten, ganz europäisch. Und zum dritten, wenn man Menschen hier aufnimmt, sie dann in, ich sag mal, Abschiebelager praktisch rüberzugeben und das solidarisch über die EU verteilt, dass man weiter nach Gründen sucht, sie abzuschieben. Und wenn wir jetzt über Solidarität reden und wenn wir darüber reden, wie unsere Erfahrungen auch unser Handeln prägen in allem, dann müssen wir beide nicht lange darüber reden, dass wir das ablehnen. Aber ich finde krass, diese Verschiebung auch innerhalb Europas auf genau diese Antisolidarität, sage ich mal. Und dass dann auch noch ein Viktor Orban und ein Sebastian Kurz dastehen und sagen, das sei nicht scharf genug. Und man dürfe nicht über also Solidarität wäre der falsche Begriff mit diesen Menschen. Da ist doch auch irgendwas kaputt gegangen, nicht nur bei denen oder auch gesamtgesellschaftlich, sondern da muss ja irgendwie ein, ja, da muss ein Modus her, wie man wieder zurück zur Menschlichkeit kommt.
Ja, also das ist ein systematisches Problem. Das ist auch Rassismus. Also wenn man überlegt, dass also auch ein Viktor Orban oder auch ein Sebastian Kurz, dass die ja auch von der Haltung her sehr rechtspopulistisch sind. Die sind sehr rechtsgesinnt. Und natürlich, also die juckt das nicht, dass auf den Booten Menschen BPOCs sind. Ja, also wenn es weiße Europäerinnen und Europäer wären, dann wäre es was anderes für die safe. Also das finde ich halt auch ganz furchtbar und das ist eben auch ein systematisches Problem in den Köpfen von den Menschen, dass man dann eben auch denkt, ja, die haben es doch gar nicht verdient oder dann eben, ja, rechte Spinner, die meinen, die Menschen suchen sich das aus mit der Flucht und sind selbst schuld dran, dass sie auf diese Boote gehen. Also das ist, ja, es sind Dinge oder auch in Ungarn, ne? Also viele Menschen aus Deutschland. Ich habe da auch Reportagen drüber gesehen, was ich auch total schräg fand. Die flüchten vor den Geflüchteten in Deutschland nach Ungarn.
Ja,
Also
das habe ich auch
da
gesehen.
denkt man sich auch nur so, tickt ihr noch ganz richtig? Also da sind wir wieder bei einer Doppelmoral. Ne? Und also diese Abschiebepraxis, diese Haltung, die Unmenschlichkeit und eben das System, das ist eben der Fehler.
Bei dem mit dem Flüchten vor den Geflüchteten fällt mir so ein Meme ein, das ich vor ein paar Tagen mal gesehen habe. Da hatten zwei Menschen diskutiert und die eine Person sagte sowas wie, ja, Ich werde auswandern, weil ich bin mit der Politik, die sie hier machen, nicht einverstanden. Und die andere Person hat dann entgegnet, ja, also wenn du sagst, du willst auswandern wegen der Politik, die dir hier gemacht wird, dann bist du ja damit einverstanden, dass man wegen aus politischen Gründen aus seinem Land verzieht. Also bist du im Prinzip für Migration. Und dann war die Person so, Und also das ist ja auch sowas, was diese Menschen sich dann vielleicht mal auch klar machen müssen, dass sie selbst Migranten werden in dem Punkt und dass sie das, was sie bekämpfen wollen, dann im Prinzip selbst sind.
Absolut. Also ich habe da auch mal eine Reportage gesehen, eine Doku war das sogar eher, ich glaube bei Arte. Und oder im ersten, also das war, nee, das war ein Film, Entschuldigung, das war ein Film, Flucht ins Ungewisse, und das war eine ganz andere Perspektive. Da ging es so darum, dass EuropäerInnen flüchten, also dass quasi Europa zusammenbricht, die Rechten übernehmen, und da flüchtet eine Familie, und also was sie da auch durchmachen, also die flüchten nach Südafrika, wollen da Asyl kriegen, und was sie da durchmachen auf dieser Flucht und dann noch in den Lagern, also das ist eine ganz andere Perspektive, und das fand ich auch ganz spannend, weil da habe ich mich auch selbst ertappt, wie ich dachte, oh nein, die Armen. Das denke ich mir natürlich auch, wenn ich da irgendwie an natürlich Menschen auch sehe, die dann auf den Booten sind und alles. Aber nochmal aus dieser Perspektive, das sind EuropäerInnen, das ist nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, ich weiß nicht warum, aber man muss irgendwie die Menschen irgendwie so wachrütteln, so, ey, das sind Menschen, so, ne, das könntest du sein.
Ja, absolut. Ich hatte das ähnlich mit den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen 2015 noch. In meinem Freundeskreis sind viele Menschen, die genau wie ich gemischter Ethnie sind. Und die waren dann alle so von wegen, ja, diese ganzen Wirtschaftsflüchtlinge, die hier ankommen, das geht gar nicht und dies, das, jenes. Und ich habe denen irgendwann gesagt, jo, pass mal auf, wenn du darüber sprichst, dann müsstest du selbst dich auch mal eigentlich wieder zurück nach Ghana verziehen oder wo dein Vater herkommt. Dann fragen die, hä, warum? Ja, dein Vater hat damals das Privileg gehabt, genau wie meiner übrigens, dass seine Familie zusammengespart hat, dass die dann gesagt haben, hier, pass mal auf, du bist der Mensch mit dem höchsten Bildungsgrad bei uns und irgendwie der Älteste gerade. Nimm das Geld, geh nach Europa, such dir einen Job und hilf uns hier. So, und das ist ja irgendwo so eine Definition von dem, was die da derzeit aufbauen wollen, im Sinne von, die kommen alle nur aus diesen Gründen und lassen sich dann hier rüber bringen, sozusagen. Und als denen das dann klar wurde, dass das auf der Ebene der Vater ja auch im Prinzip gesagt hat, ich will ein besseres Leben für mich und meine Familie, und dass diese Menschen da aus ganz anderen Gründen dann dementsprechend dieses Leben auch für sich einfordern, ab da haben die gesagt, ja, es ist berechtigt, die sollen gerne herkommen. So, ich habe vielleicht nicht die Kapazität, jemand aufzunehmen, aber die sollen gerne herkommen, und heute denken die da alle anders. Und das
Ja, also das ist ja aber auch so eine Sache, da muss man sich fragen, warum flüchten die Menschen dann aus wirtschaftlichen Gründen und dann kommen wieder zurück auf Europa. Ich meine, unsere Tomaten, unser Fleisch, was wir auch exportieren, also die Reste vom Fleisch zum Beispiel und alles Mögliche, was dann eben billiger auf den Märkten verkauft wird, das nimmt ja auch den Menschen, die da was, ne, also zum Beispiel Bauern und so, das nimmt ihnen ihre Existenz. Und dann
Ja.
ist es doch klar, oder auch der Klimawandel, an dem vor allem der globale Norden sehr viel mitträgt, ne? Also ja, deshalb flüchten Menschen. Und warum haben die dann nicht das Anrecht, wenn wir ihr Leben zerstören, dass wir auch Verantwortung übernehmen? Also das, ja, das ist halt auch eine Frage, die ich mir permanent stelle. Wenn ich was zerstören kann, dann kann ich auch Verantwortung übernehmen.
Ja. Ich sehe das aber auch ähnlich bei der Abfallwirtschaft so insgesamt oder beim Müll. So, also wenn ich mir Küsten im globalen Süden ansehe, die von Plastik überschwemmt sind, was ja hier viel verwendet wird, oder wenn ich nach Accra gucke, wo unser ganzer Elektromüll landet und die Leute den da ausbrennen für die seltenen Erden, und dann sich tatsächlich irgendwie Menschen da sagen müssen, ja, ich kaufe mir jetzt jedes Jahr das neueste iPhone, dann finde ich das auch durchaus ja, ziemlich verachtenswert. Aber um nochmal vielleicht auf einen Punkt zurückzukommen, da wir jetzt sehr auf der politischen Ebene waren und auch zwischendurch noch auf einer Metaebene drüber. Um zum Abschluss zu kommen, würde ich mir gerne mit dir die Frage stellen, was wünschen wir uns so ein bisschen für die Politik insgesamt, für verschiedene Parlamente, aber auch so ein bisschen für unsere eigene Partei, um diesem Ganzen gerecht zu werden?
Ja, also erstmal direkt zur eigenen Partei. Da würde ich mir wünschen, dass so jemand wie du zum Beispiel in den Bundestag kommt,
Zu
da
viele
reingewählt
Ehre.
wird und von da aus Politik macht, von da aus Repräsentation schafft und gerade auch nochmal gegen die AfD, also ne, Position gegen die AfD bezieht, weil das eben auch viel zu wenig in der Politik gemacht wird. Also da sage ich ganz klar, ich wünsche mir dich. als Repräsentanten im Bundestag, in der Politik generell. Und was ich mir ansonsten generell erstmal für die Partei auch wünsche, ist, dass wir es auch schaffen, selber mehr Diversität zuzulassen erstmal, eben mehr Menschen zu erreichen, auch jüngere Menschen, auch mehr Frauen und einfach offener mit gewissen Themen umzugehen, beziehungsweise mehr Verständnis zu entwickeln, weil ich das selber viel erlebe. Ich führe sehr viele Diskussionen in der Partei, wo ich dann merke, okay, da ist gar keine Sensibilisierung, da ist gar kein Verständnis da und da muss noch einiges nachgeholt werden. Und ansonsten für die Zukunft im Allgemeinen würde ich mir wünschen, dass wir anfangen, uns gegenseitig besser zuzuhören und dass wir aufhören, einander zu verurteilen und eine Welt voller Empathie und voller Liebe schaffen.
Da gehe ich vollkommen mit. Ich würde nur einen Punkt noch ergänzen. Also gerade für die Partei wünsche ich mir eine Art Rückbesinnung auf Grundwerte.
Ja.
Also wenn ich da Aussprüche manchmal höre von, ja, wir waren am Infostand und dann sind da Menschen zu mir gekommen, die haben gesagt, wir dürfen nicht noch mehr Geflüchtete in diesem Land haben. Und dann nehme ich für mich als politische Person mit, die in der SPD aktiv ist, dass ich diesem Folge leisten will. Dann ist es für mich keine sozialdemokratische Grundhaltung. Eine sozialdemokratische Grundhaltung wäre zu sagen, passt mal auf, wir sind mit Schuld daran, dass es den Menschen dort so schlecht geht. Wir müssen auch unseren Teil dazu beitragen, dass es denen besser geht. Und wir haben damals auch Hilfe erhalten, als wir in Trümmern lagen. Von daher sind wir jetzt dran, die Hilfe zu leisten. Und das wäre für mich eine sozialdemokratische Grundhaltung.
Absolut, also deine eigenen Werte. Machen. Ja, vielen lieben Dank. Ich fand es super spannend heute. Ich finde so ein Gespräch auch mal sehr empowernd, weil ich sehe, wir sind junge Menschen, die sich für was stark machen. Danke dir vielmals, Kevin. Und vielleicht nochmal so ein Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Den Kevin gibt es auch auf Instagram. Er macht da auch ganz tollen Content und wird dann auch mit weiteren Podcasts kommen, auf die ich mich auch sehr freue. Und ich kann wirklich jedem nur aus ganzem Herzen empfehlen, ihn zu unterstützen und ihn dann in den Bundestag zu schicken. Danke dir, Kevin.